Also 2008 haben Forschende gesagt, sie gehen davon aus, dass grob geschätzt die Hälfte der Weltbevölkerung nur deswegen ernährt werden kann oder damals werden konnte, 2008, aufgrund von Haber-Bosch. Also man kann es auch anders ausdrücken. Rein statistisch ausgedrückt ist in unserem Körper die Hälfte aller Stickstoffatome mal in einer Haber-Bosch-Anlage aus der Luft geholt worden. Das kann man natürlich sagen, ja, ich, keine Ahnung, jemand isst ganz viel Sachen aus ökologischem Anbau, dann mag der Prozentsatz vielleicht ein bisschen geringer sein, aber trotzdem rein statistisch gesehen im Schnitt rund die Hälfte der Weltbevölkerung. Das wird sich heute auch nicht maßgeblich geändert. Also der Anteil ist sicherlich nicht kleiner geworden seit 2008, eher noch größer. Also das zeigt schon, welche Bedeutung Kunstdünger für die Welternährung hat und damit natürlich auch fürs Bevölkerungswachstum.
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe des historischen Seminars an der Universität Mainz. Ich bin Andreas Frings, ich bin Studienmanager und ich bin verantwortlich für diese Podcast-Reihe und ich freue mich mit euch auf ein Thema, das ihr wahrscheinlich nicht mit Geschichte in Verbindung bringt, das aber ganz wichtiges historisches Thema für das 20. Jahrhundert sein dürfte. Es geht heute um Stickstoff.
Die Hälfte der Weltbevölkerung wird durch die Produktion von künstlichem Dünger mit dem Haber-Bosch-Verfahren ernährt. Das sind unvorstellbare Zahlen, vor allem wenn man bedenkt, dass dieses Verfahren jetzt nicht so wahnsinnig bekannt ist. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Das möchte ich in diesem Podcast gerne herausfinden. Dabei helfen mir die Journalistin Anne Preger, die vor kurzem das Buch Globale Überdosis geschrieben hat, und der Historiker Dr. Gunther Mahlerwein, der seit langer Zeit zur Landwirtschaftsgeschichte in Rheinhessen forscht und mir mehr zu den lokalen Entwicklungen erzählen kann. Mein Name ist Aline Olivier, ich studiere Geschichte an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Bevor wir allerdings über das Haber-Bosch-Verfahren sprechen, Frau Preger, würde mich interessieren, wie die Menschen eigentlich vor der Einführung von modernem Kunstdünger ihre Felder gedüngt haben.
Eine große Errungenschaft war, sich Mistviecher ins Boot zu holen, also Tiere, die man domestiziert hat und die eben nicht nur Fleisch oder Milch liefern, sondern eben auch Mist. Ja, also ein Misthaufen ist früher auch immer ein Statussymbol gewesen. Das zeigte zum einen, wenn der Misthaufen groß war, man konnte sich viele Tiere leisten, aber auch, man hatte eben viel Dünger, den man verteilen konnte auf seinen Feldern. Also schon Homer erwähnt in der Odyssee bei Odysseus am Hof, dass da ein Misthaufen war. Und das System an der Stelle ist im Prinzip, dass man Tiere dafür nutzt, dass sie mobile Nährstoffsammler sind, würde ich jetzt mal so sagen. Also Tiere treibt man in den Wald oder man treibt sie auf irgendeine Almende und auf einem großen Gebiet fressen die Tiere. Und das, was sie dann halt ausscheiden, das ist letztendlich konzentrierter Dünger. Da sind viele Nährstoffe konzentriert in den Ausscheidungen und das kann man eben dann sehr gut als Dünger nutzen. Natürlich wurden auch nicht nur tierische Ausscheidungen genutzt als Dünger, sondern natürlich auch menschliche. Also im Englischen wurde das zum Beispiel Night Soil genannt, also wenn Menschen nachts irgendwie aufs Klo gegangen sind und das, was sie in ihrem Topf hatten, das haben sie dann vielleicht mit so ein bisschen Erde überdeckt, damit es nicht so riecht. Und diese Night Soil wurde eben auch verkauft Richtung Land, wo die Leute das dann eben auch als Dünger benutzt haben. Und sowas ist in China zum Beispiel noch bis ins 20. Jahrhundert hinein gemacht wurde. Also im alten China, da war die Recyclingquote von menschlichen Ausscheidungen zum Teil 70-80%. Das habe ich gefunden in Recherchen zu meinem Buch. Und kleiner Spoiler vorweggenommen, da könnte auch ein Hebel für die Gegenwart oder die Zukunft liegen. Dann ein sehr wichtiges Thema in Europa, zumindest ab dem 16. Jahrhundert fing es damit an, der Anbau von Klee, von Rotklee. Also Menschen haben damals festgestellt, wenn wir im dritten Jahr unseren Acker nicht brach liegen lassen, wie man das vorher traditionell weit verbreitet gemacht hat, sondern wenn wir im dritten Jahr stattdessen Klee anbauen, Dann haben wir Futter für unsere Kühe. Wir haben Blüten, wo unsere Bienen sich was holen können, damit wir nachher mehr Honig haben. Und irgendwie wächst aber auch zum Beispiel das Getreide im nächsten Jahr viel besser, wenn da vorher Klee gewachsen ist. Die Leute wussten natürlich nicht, woran das liegt. Nach und nach hat sich dann eben rausgestellt, dass Klee eine Pflanze ist, die einen besonderen Trick hat. Die lebt nämlich in Symbiose mit Mikroben in ihren Wurzeln, in kleinen Knöllchen, sogenannte Knöllchenbakterien. Und die haben einen tollen Trick drauf. Die können nämlich Luftstickstoff verwandeln in Stickstoffformen, die eben für Bakterien, aber dann eben auch für Pflanzen nutzbar sind. So, und dieser Kleeanbau, das ist, glaube ich, vielen Menschen gar nicht so bewusst, der hat wirklich auch maßgeblich dazu beigetragen, dass dann im 17. und 18. Jahrhundert immer mehr Menschen die Chance hatten, aus der Landwirtschaft rauszugehen und dann vielleicht auch mal so Richtung Städte zu gehen. Also die Ernten stiegen durch den Kleeanbau in Europa an und dadurch konnte man eben auch mehr Menschen ernähren, die nicht in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Also da gab es eine regelrechte Klevolution, die so ein bisschen auch zur industriellen Revolution beigetragen hat und die erst überhaupt erst auch mit ermöglicht hat. Was ich bei meinen Recherchen sehr spannend fand und was im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen putzig klingt, aber eigentlich sehr ernst ist, ist, dass man irgendwann auch angefangen hat, den Kot von Seevögeln um die halbe Welt zu schippern als Dünger, Guano.
Das klingt ja total interessant. Können Sie noch mal genauer erklären, was dieser Guano ist?
Seevögel verbringen ja einen Teil des Jahres in ihren Brutgebieten, eben zum Beispiel in Südamerika, an der Pazifikküste, in Peru. Da regnet es kaum. Gleichzeitig sind die Meeresströme historischerweise sehr reich an Fisch gewesen. Das heißt, optimale Bedingungen für Seevögel zum Brüten und zum Kacken. Und das führt dazu, dass es vor Peru, vor der Küste, viele, viele Inseln gab, auf denen Seevögeln genistet haben zu Millionen. Und nach wurde eben der Berg an Ausscheidungen immer höher. Also da war der Berg an Ausscheidungen Mitte des 19. Jahrhunderts zum Teil 30 Meter hoch und höher. Also weil da eben Seevögel Jahrhunderte, Jahrtausende lang ihren Kot hinterlassen hatten und Regen das kaum weggespült hat. Und solche Ablagerungen gibt es an vielen Stellen der Welt, wo es nicht ganz so viel regnet wie bei uns. Also auch anderswo in der Karibik oder im Pazifik und so weiter. Aber das Besondere in Peru war eben, dadurch, dass es da so wenig regnet, ist der Guano dort von der höchsten Qualität weltweit gewesen, weil je weniger Feuchtigkeit da im System ist, desto mehr von den Stickstoffverbindungen im Guano, im Seevogelkot, sind noch erhalten später, wenn man den abbaut. Und das ist deswegen wichtig, weil für die meisten Pflanzen in den meisten Ländern, auf den meisten Böden, ist Stickstoff der limitierende Faktor. Das heißt, Pflanzen brauchen natürlich ganz viele verschiedene Nährstoffe, um gut wachsen zu können. Aber das, wovon sie am meisten brauchen und was in der Regel dann das Wachstum limitiert, wie Agrarwissenschaftler das sagen, das ist eben das Element Stickstoff. Und der Peru-Guano, der war halt der Guano, der Seevogelkot weltweit, der am meisten Stickstoff in Relation zu den anderen Nährstoffen enthielt. Und das hat den so besonders gemacht. Und deswegen hat er sich dann im 19. Jahrhundert zu einem Exportschlager entwickelt.
Aber wie kam man denn überhaupt zu dem Gedanken, dass man mit Guano düngen kann? Ich stelle mir das so vor, dass wer immer sie entdeckt hat, erstmal nur große, wahrscheinlich stinkende Berge sah. Wie kam das Guano aus Peru nach Europa auf die Felder?
Ja, also es ist so, dass die Leute in Südamerika selbst das schon sehr lange wussten, dass dieser Seevogelkot ein Superdünger ist. Also es gibt archäologische Zeugnisse, aus denen man schließen kann, dass schon vor über 1000 Jahren Menschen in Südamerika am Festland extra Seevogelkot von den vorgelagerten Inseln geholt haben, um den als Dünger zu nutzen. Und auch bei den Inka war schon klar, dass das ein hervorragender Dünger war. Da war es dann auch zum Beispiel per Todesstrafe verboten, während der Brutzeit die Guano-Lieferanten, also das sind dann so Guano-Pelikane und Guano-Schaben, zum Teil auch Pinguine, die zu stören bei ihrem Brutgeschäft. Also die Inka waren sich da auch sehr bewusst, was für ein weißes Gold sie da haben an ihren Küsten. In der Tat sind natürlich irgendwann Europäer nach Südamerika gekommen. Und das Wissen, dass da irgendwie Seevogelkot als Dünger genutzt wird, das ist auch schon relativ direkt in Europa gelandet. Das hatte nur erstmal gar keine Auswirkungen. Es hat erst dann Auswirkungen gehabt, als Alexander von Humboldt auf die Bildfläche getreten ist, der als Naturforscher in Südamerika unterwegs war und es eben mitbekommen hat an einem Hafen, dass da ja so eine stinkende Fracht mit Booten angelandet wurde. Und er hat dann natürlich irgendwie nachgefragt, was das denn soll. Und dann haben ihm die Leute eben gesagt, dass das ein ganz hervorragender Dünger ist, der eben von Seevögeln kommt. Und Humboldt hat da in der Tat dann Anfang des 19. Jahrhunderts Proben mitgebracht, zurück von seiner Expedition. Und damals war eben auch die Zeit, wo die Chemie als Fach sich so langsam professionalisiert hatte. Das heißt, sowas wie Elementaranalysen waren schon möglich. Das heißt, Humboldt hatte dann befreundete Chemiker, denen er Guano-Proben zur Analyse geschickt hat. Und bei der Analyse kam dann eben raus, oh, das Zeug enthält ziemlich viel Stickstoff und offensichtlich auch irgendwie Phosphor und Kalium. Das ist in der Tat ein ziemlich guter Dünger. Aber dann ist auch erstmal direkt nicht sofort was passiert, sondern es hat dann eigentlich noch bis Anfang der 1840er gebraucht, bis sich dann so ein regelrechter Guano-Hype entwickelt hat und sich Menschen in Europa bemüht haben, an dieses Zeug dranzukommen, peruanischen Guano, und dafür auch sehr viel Geld gezahlt haben und entsprechend dann eben auch in Peru auch wenige Menschen sehr viel Geld damit verdient haben, mit diesem Seevogelkot. Das Besondere an der Sache ist auch, dass Guano damit eigentlich auch so ein neues Zeitalter in der Landwirtschaft eingeleitet hat. Weil das jetzt im Grunde zum ersten Mal so war, dass Nährstoffe als Dünger von weit her eingesetzt worden sind. Also bis dahin haben Landwirte in der Regel quasi ihre Kreisläufe recht geschlossen gehalten. Also sie haben halt ihren eigenen Mist gedüngt oder sie haben halt Klee angebaut. Oder vielleicht haben sie noch irgendwoher menschliche Ausscheidungen bekommen. Aber in dem Moment haben sie halt angefangen, einen Stoff, der in Säcken angeliefert wird, auf ihren Feldern zu verteilen. Also es war im Prinzip so der Anfang vom Düngerkaufen. Und das ist natürlich was, was dann damit den Ausgang genommen hat für den Rest der landwirtschaftlichen Entwicklung.
Herr Malerwein, Frau Preger spricht von einem neuen Zeitalter der Landwirtschaft. Lässt sich das bei uns regional in Rheinhessen auch feststellen? Oder machte sich dieses Zeitalter mit dem neuen Stoff aus Südamerika nicht bemerkbar?
Es machte sich bemerkbar, aber ich würde die Zäsur nicht mit dem Guano festmachen, weil erstens gab es auch vorher, also die Idee ist ja die, dass es betriebsinterne Kreisläufe gibt, also dass der gesamte Stickstoffkreislauf auf so einem bäuerlichen Betrieb in sich funktioniert und alles, was eben gebraucht wird zur Düngung, dann im Eigenbetrieb produziert wird. Und das ist schon im 18. Jahrhundert nicht mehr der Fall. Man hat sehr früh schon begonnen, zum Beispiel die Exkremente aus den Städten zu sammeln und auch zu verkaufen. Also die Mannheimer oder die Mainzer oder die Stuttgarter Latrine und die Frankfurter Latrine waren heiß begehrt im direkten Umland, wo man sehr düngeintensive Landwirtschaft, insbesondere dann auch Gemüsebau, betrieben hat. Also das gibt es schon seit dem späten 18. Jahrhundert oder in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Man hat auch alle möglichen anderen organischen Abfälle angekauft. Also das ist von daher nicht der Beginn. Und mengenmäßig ist es auch nicht der Beginn. Klar ist Guano dann eine neue Qualität, weil eben ein Stoff aus Übersee importiert wird. Aber insgesamt sind es doch ziemlich geringe Mengen, die da anfallen. Also ich würd da keine Zäsur sehen, sondern vielleicht ein weiterer Schritt in Richtung raus aus den internen Betriebskreisläufen. Wir haben hier im Rheinhessen in der Pfalz die Situation, dass wir seit Mitte des 18. Jahrhunderts, späten 18. Jahrhundert, insbesondere bei größeren Landwirten, fortschrittlichen Landwirten, die neue Methoden ausprobieren, eine Situation haben, die tatsächlich meiner Meinung nach revolutionär zu nennen ist, indem nämlich das alte Zwei- oder Drei-Felder-System aufgelöst wurde, Brachen abgeschafft wurden. Das ging nur, indem man also zum einen Viehfutter auf eine andere Weise jetzt produziert als über die Brache und dadurch eben neue Pflanzen einführt. Das sind Leguminosen, vor allen Dingen Klee und ähnliche Pflanzen, die zum einen jetzt auf den ehemaligen Brachfeldern ausgesät wurden und Futter gebracht haben, aber gleichzeitig, und das ist fast das Wichtigere, die in der Lage sind, den Luftstickstoff in der Erde anzureichern, also den Luftstickstoff in Bodenstickstoff umzuwandeln. Das heißt, es ist eine Form von Gründüngung, die sehr effizient war und mit diesen Methoden, also mit der Bepflanzung der Brache, mit starkem Leguminosenanbau, also vor allem Klee, Luzerne und so weiter, mit einer Verfütterung dieser Futterpflanzen an das Vieh, wodurch dann die Menge an Exkrementen und Jaure gesteigert werden konnte. Das ist der eigentliche Durchbruch im 19., frühen 19., späten 18. Jahrhundert, der die Landwirtschaft hier in der Region auf ein Level bringt, das damaligen Deutschland nirgendwo sonst erreicht worden ist. Und dagegen ist eben diese Innovation Guano vernachlässigbar.
Rheinhessen gehörte also nicht zu den Hauptabsatzmärkten für Guano. Dennoch konnte international betrachtet viel Geld mit Guano verdient werden. Wie Sie in Ihrem Buch schreiben, Frau Preger, konnte man in England sogar Blumen in Gärten und Gewächshäusern mit Guano düngen. Wer hat denn an diesem Verkauf von Dünger in Form von Guano verdient?
Also verdient hat daran zum einen der Staat Peru, weil der Staat sehr schnell verstanden hat, dass das ein sehr gefragter Dünger ist, vor allem in Europa, aber nicht nur. Und sie haben dann angefangen, Guano zu verstaatlichen. Also das gesamte Seevogelkot des Landes gehörte dann dem Staat Peru. Das heißt, der Staat hat da sich eine goldene Nase verdient. Aber das Geld ist natürlich nicht in der gesamten Bevölkerung gelandet, sondern bei einer privilegierten Oberschicht primär hängen geblieben. Und auf der anderen Seite haben Handelsunternehmer verdient, die mit dem Staat Peru Deals abgeschlossen hatten für den Guano.
Gab es denn auch Konflikte um den Guano-Abbau?
Ja, gab es. Also es gab zum Beispiel Mitte der 1860er Jahre einen Konflikt zwischen Spanien, die nochmal versuchen wollten, ihren Einfluss in Südamerika zu vergrößern. Und die haben dann zwischenzeitlich auch mal die Chincha-Inseln, also die Inseln, wo so das Guano primär hergekommen ist, anfangs haben sie besetzt. Es gab auch andere Arten von Konflikte, wenn man das mal auf andere gesellschaftliche Ebenen runterbricht. Also es hat auf diesen Guano-Inseln auch Aufstände gegeben, weil man muss dazu sagen, der Abbau von Guano, man kann sich das vorstellen, also dieser Vogelkot hat sehr stark gestunken und ja nicht nur gestunken, dass es unangenehm ist, sondern das waren ja ammoniakhaltige Dämpfe, die da freigesetzt wurden. Das heißt, das verätzt die Atemwege. Es ist wirklich hochgradig ungesund und gesundheitsgefährlich, diesen Vogelkot abzubauen. Und diesen Job wollte auch kaum jemand haben. Und um halt an Arbeitskräfte zu kommen, wurden oft unter Vorspielung falscher Tatsachen in China, in Macau, Zwangsarbeiter gewonnen, die dann auf diesen Inseln unter wirklich sklavenartigen Bedingungen den Abbau betrieben haben. Also da gab es auf den Inseln eben auch Aufstände und selbst die Leute, die die Aufstände dann niedergeschlagen haben, geben zu in historischen Dokumenten, dass die Arbeitsumstände halt auch wirklich unerträglich waren. Also es gibt Zeitgenossen, die haben das verglichen, diese Arbeit mit schlimmer als die Hölle, wie sie Weltreligionen sich ausmalen. Also es muss wirklich schlimm gewesen sein.
Mit Sicherheit war es aber so, dass diese Transporte von weit her nicht als sehr verlässlich gehandelt werden konnten, oder?
Was man an Guano eben auch erkennen kann, was eben auch konfliktreich war, war, welche geopolitische Bedeutung konzentrierte Stickstoffdüngermittel haben. Und da gab es eben ausgerechnet auch in Südamerika einen anderen Stoff, der sich da angeboten hat, nämlich, wie das heute genannt wird, Chilesalpeter. Also es gab in der Wüste Atacama nitratreiche, also stickstoffreiche, salzige Gesteinsablagerungen, aus denen man eben ein Nitratsalz gewinnen konnte. Und während der Guano-Hype so nach und nach immer stärker nachließ, beziehungsweise die Nachlieferung immer schlechter wurde, wurde dann zunehmend immer mehr von diesen Salpetersalzen abgebaut. Die waren auch deswegen interessant, weil man daraus eben nicht nur Dünger machen konnte, sondern die waren chemisch so beschaffen, dass es auch recht einfach war, daraus Rohstoffe für die Sprengstoff- und Munitionsherstellung zu machen. Das heißt, auch das geopolitisch extrem wichtig und spannend. Und als dann der Boom von Guano endgültig vorbei war, Peru pleite war, haben sie versucht, auf diesen Salpetersalze zu setzen. Und dann gab es einen Konflikt zwischen Peru und Bolivien auf der einen Seite und dem Land Chile weiter südlich auf der anderen Seite. Und ja, das hat Chile für sich entschieden und das hat dazu geführt, dass Bolivien, was damals noch einen Zugang zum Pazifik hatte als Land, ist ja heute nicht mehr so, dass Bolivien seinen Küstenzugang eingebüßt hat und auch Peru Teile seines Landes unten im Süden an Chile abtreten musste. Und Chile hat dann eben diese Salpetersalze abgebaut und die wurden entsprechend eben auch Chile-Salpeter genannt. Und auch da gab es einen regen Handel mit unter anderem Europa.
Um Guano gab es im 19. Jahrhundert einen echt großen Hype. Das verfügbare Guano war dann irgendwann zu großen Teilen abgebaut. Dafür, dass der Hype um Guano und Chile-Salpeter damals so groß war, sind diese Rohstoffe heute ganz schön unbekannt. Wie kam es dann aber dazu, dass es heute nicht mehr unser Alltag ist, diese Art von Dünger in großem Stil zu importieren?
Also parallel zu der Nutzung von Guano und Chile-Salpeter als Düngemittel oder auch als Rohstoff für die chemische Industrie im Fall von Chile-Salpeter, hat sich natürlich auch die Chemie und die Wissenschaft immer weiterentwickelt. Das heißt, es war dann relativ klar, dass es in der Luft einen gigantischen Vorrat an Stickstoff gibt, nämlich den Luftstickstoff. Unsere Luft besteht ja zu rund knapp 80% aus Luftstickstoff. Die Herausforderung an der Stelle war aber, oder ist bis heute auch, dass Luftstickstoff chemisch extrem schwierig zu fassen ist, weil Luftstickstoff, also es besteht aus zwei N-Atomen, N2, die hängen so eng miteinander zusammen, dass man sehr viel Energie und Aufwand betreiben muss, um daraus eine Form von Stickstoffverbindung zu gewinnen, die sich chemisch oder biologisch weiterverwenden lässt. Und das heißt, am Ende des 19. Jahrhunderts war total klar, wir haben da eine extreme Abhängigkeit von Chile-Salpeter auf der einen Seite und das ist natürlich problematisch, weil wenn irgendwie mal ein Konflikt kommt, dann lässt sich natürlich so ein Nachschub über die Weltmeere mit Segelschiffen, damals waren es wirklich Segelschiffe, mit denen der Chile-Salpeter aus Südamerika kam, der lässt sich leicht abschneiden. Das heißt, es gab dann in der Tat Aufrufe an die Chemiker, dass sie versuchen sollen, diesen Schatz in der Luft, den Luftstickstoff, irgendwie nutzbar zu machen. Und da hat es mehrere Chemiker gegeben, die sich daran versucht haben. Und einer davon war eben der deutsche Chemiker Fritz Haber, damals dann noch in Karlsruhe. Und der hat eben versucht, zunächst mit Hilfe von künstlichen Blitzen den Luftstickstoff verfügbar zu machen, also in eine nutzbare Form umzuwandeln. Das hat so mäßig gut funktioniert. Und dann ist er zu anderen Verfahren übergegangen und hat das versucht mit sehr hohem Druck und sehr hohen Temperaturen. Und diese Art von Chemie, die gab es vorher noch gar nicht. Da war Haber wirklich einer der Pioniere. Und er hat es dann eben geschafft, im Labor mit Hilfe vom hohen Druck und hohen Temperaturen und einem passenden Katalysator eben aus Luftstickstoff flüssiges Ammoniak zu machen. Und das hat er auch nicht einfach nur so getan, sondern weil es eben einen Auftrag aus der Industrie dafür an ihn gegeben hatte. Es war damals die Badische Anilin- und Sodafabrik, also heute besser bekannt als BASF, die da von ihm die Entwicklung haben wollte. Und er hat es dann eben 1909 in der Tat geschafft, die BASF davon zu überzeugen, dass das mit seinem Verfahren zumindest schon mal im Labormaßstab funktioniert. Und das Besondere daran war dann eben auch der nächste Schritt, weil Sachen im Labor zu schaffen ist ja das eine, aber es dann großindustriell in einem industriellen Maßstab zu schaffen, das ist ja mal der ganz nächste Schritt. Und das war in der Tat auch eine riesige Herausforderung, aber Karl Bosch von BASF, auch ein anderer hervorragender Chemiker, hat das dann innerhalb von kürzester Zeit zusammen mit einem Team, ne, das waren ja nicht einzelne Genies, die da am Werk waren, sondern diese Leute hatten ja immer große Teams um sich. Also das Team rund um Karl Bosch, die haben es dann eben geschafft, das innerhalb von 4 Jahren zu einer industriellen Anlage auszubauen.
Mit dem Haber-Bosch-Verfahren war es dann aber ja auch möglich, Herr Malerwein, Kunstdünger herzustellen, ohne ihn um die halbe Welt zu schiffen. Wie ist man damit umgegangen? Hat man dann deutlich mehr Dünger verwendet, nach dem Motto viel hilft viel? Oder war das weiterhin ein Randprodukt wie die anderen Dünger, von denen wir gerade schon gesprochen haben?
Also so einen ersten Boom sehen wir in 1870er, 80er, 90er Jahren, dass vermehrt künstlicher Dünger zugekauft wird, allerdings auch aus Übersee, Phosphatdünger und so Sachen. Und dann nach der massenhaften Produktion von Stickstoffdünger ist es natürlich auch deutlich billiger geworden und kann man schon sehen, dass das stark zunimmt. Allerdings würde ich sagen, bis zum Zweiten Weltkrieg ist es noch immer stärker der betriebsinterne Dünger, der dann eben verstärkt wird durch den zugekauften. Und der große Boom dann kam 50er, 60er Jahre, gerade Rhein-Hessen ist eine Region, in der Viehwirtschaft an sich keine große Rolle spielt. Das Vieh ist hier immer nur gehalten worden, wegen der Zugkraft und auch als Energielieferant, aber auch als Düngerlieferant. Und sobald das nicht mehr unbedingt notwendig war, ist man relativ schnell von der Viehhaltung abgegangen und hat dann mit künstlichem Dünger natürlich eine bequeme Alternative gehabt, sodass wir 50er, 60er Jahren diesen Umbau, der Strukturwandel der Landwirtschaft, den wir insgesamt sehen in Rheinhessen, ganz stark sehen als Spezialisierung auf Ackerbau und Weinbau und auf Spezialkulturen, weg von Viehwirtschaft und damit natürlich auch weg von der betriebsinternen Düngung. Also dann massiver Einsatz von mineralischen Düngern und mit Folgen, die wir heute alle kennen, was Grundwasser und so weiter angeht. Also Stickstoffdünger wird ja auch bis heute massiv eingesetzt, wobei es da, glaube ich, einen leichten Rückgang gibt. Es gibt ja bestimmte Regionen, in denen auch verursacht durch die Bodenzusammensetzung der Stickstoffgehalt im Grundwasser doch ziemlich hoch ist, also was ein deutliches Zeichen auf Überdüngung ist. Ja, wir haben eben durch die Spezialisierung der Landwirtschaft auf der einen Seite hier bei uns Hinwendung zum Ackerbau, zu Spezialkulturen, in Norddeutschland auf der anderen Seite Hinwendung zu Massentierzucht. Haben wir in Norddeutschland das Problem, hier allerdings auch, wenn es um Hühnerfarmen geht, dass wir einen viel zu großen Auswurf an tierischen Exkrementen haben, die kaum noch unterzubringen sind, die dann eben als Gülle auf die Äcker gefahren wird, aber in einem Maß, das weit über dem ist, was für die Äcker sinnvoll und notwendig wäre. Und von daher haben wir da eher noch schwerere Überdüngungsprobleme als in Regionen, die in Anführungszeichen nur mit Kunstdünger düngen.
Liebe Frau Präger, wie sah das außerhalb Rheinhessens aus? Herr Malerwein sagte ja gerade, in Norddeutschland sei deutlich mehr gedüngt worden als in Rheinhessen.
Also nach dem Ersten Weltkrieg hat sich das natürlich zunehmend zu einer Selbstverständlichkeit entwickelt, dass man als Landwirt Dünger gekauft hat. Es gibt alte Werbeanzeigen, wo man dann sieht, so wie der Landwirt, der seine Zuckerrüben nicht düngt, wie klein die Rüben sind und wie dick und lachend mit Pausbäckchen die Zuckerrüben sind, wenn man sie denn düngt. Also das wurde immer gebräuchlicher. Auch so gebräuchlich, dass es dann natürlich auch die Gegenbewegung gegeben hat. Also der ökologische Landbau hat sich dann auch in den 20er Jahren geformt, wo es dann eben die Ansage gab, nein, wir verwenden keinen synthetisch hergestellten Dünger. In größeren Mengen wurde Kunstdünger, synthetisch hergestellter Dünger dann so richtig erst nach dem Zweiten Weltkrieg flächenmäßig verwendet. Also ich habe mir das mal fürs Emsland angeguckt für mein Buch. Da war es so, dass die Getreideernte von 1950 bis ins Jahr 2021 sich verdrei- bis vierfacht hat. Und das liegt natürlich zum einen daran, dass die Züchtung immer weitergegangen ist und die Sorten immer ertragreicher geworden sind, aber natürlich auch daran, dass da immer mehr Dünger eingesetzt worden ist. Genau. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat diese Beschleunigung und dieser ganz verstärkte Einsatz von Düngermitteln zugenommen. Also wenn man das mal in Zahlen fassen will, 1950 war es so, dass über das Haber-Bosch-Verfahren so 3,7 Millionen Tonnen an verwertbarem Stickstoff gewonnen wurden. Ab den 70er Jahren war es dann schon so, dass über diese Ammoniak-Synthese mit dem Haber-Bosch-Verfahren mehr Stickstoff in Umlauf gebracht wurde als über alle natürlichen Prozesse an Land zusammen. Also da waren wir dann schon wirklich bei Full Swing. Stickstoff aus menschlicher Herstellung. Und 2019, das ist die aktuellste Zahl, die ich gerade zur Hand habe, da gibt es aber sicherlich auch schon wieder neuere, da waren es umgerechnet 150 Millionen Tonnen. Also wir haben da einen Faktor, das 40-fache von dem, was 1950 über das Haber-Bosch-Verfahren gewonnen wurde.
Das sind ja enorme Mengen, von denen Sie da sprechen. Das muss doch mit Sicherheit große Folgen für die Menschheit gehabt haben, oder?
Da gibt's eine Schätzung von 2008 und mir wäre nicht bewusst, dass es seitdem nochmal jemand neu hat versucht abzuschätzen. Also 2008 haben Forschende gesagt, sie gehen davon aus, dass grob geschätzt die Hälfte der Weltbevölkerung nur deswegen ernährt werden kann oder damals werden konnte, 2008, aufgrund von Haber-Bosch. Also man kann es auch anders ausdrücken. Rein statistisch ausgedrückt ist in unserem Körper die Hälfte aller Stickstoffatome mal in einer Haber-Bosch-Anlage aus der Luft geholt worden. Das kann man natürlich sagen, ja, ich, keine Ahnung, jemand isst ganz viel Sachen aus ökologischem Anbau, dann mag der Prozentsatz vielleicht ein bisschen geringer sein, aber trotzdem rein statistisch gesehen im Schnitt rund die Hälfte der Weltbevölkerung. Das wird sich heute auch nicht maßgeblich geändert. Also der Anteil ist sicherlich nicht kleiner geworden seit 2008. Eher noch größer. Also das zeigt schon, welche Bedeutung Kunstdünger für die Welternährung hat. Und damit natürlich auch fürs Bevölkerungswachstum. Wobei dann natürlich ganz, ganz viele andere Faktoren auch eine Rolle spielen. Medizinische Errungenschaften, die Verringerung der Säuglingssterblichkeit und so weiter. Es ist ja nicht nur ein Faktor, der damit reinspielt.
Krass, das habe ich mir noch nie vor Augen geführt. Wie wirkt sich der Einsatz von so viel Dünger denn auf die Umwelt aus, wenn man mal vom Bevölkerungswachstum absieht?
Also die Herausforderung dabei ist, dass durch den Einsatz von Stickstoffdüngung Prozesse angeregt werden in der Landwirtschaft, die es natürlicherweise sowieso gibt. Es gibt natürlicherweise in Böden zum Beispiel Mikroorganismen, die Stickstoff verwerten und die dabei Lachgas produzieren. Lachgas ist ein extrem wirksames Treibhausgas, etwa 270 Mal erderwärmender als die gleiche Menge an Kohlendioxid, also schon heftig. Ist so das drittwichtigste Treibhausgas nach Kohlendioxid und Methan, von denen, die wir als Menschen so verstärkt ausstoßen. Und ist auch sehr gefährlich für die Ozonschicht, die uns vor gefährlicher UV-Strahlung schützt, weil Lachgas ganz oben in der Atmosphäre, da wo die Ozonschicht ist, die Ozonschicht abbaut. Also Lachgas ist ein Ozonkiller, wie man da früher zugesagt hätte. Inzwischen auch mit der wichtigste Ozonkiller. Und wäre ziemlich hilfreich für uns als Menschheit, wenn wir so düngen würden, dass möglichst wenig Lachgas in der Landwirtschaft entsteht.
Wenn man nun diese Folgen für die Umwelt bedenkt und auch das, was Sie zuvor gesagt haben, dass Stickstoff aus dem Haber-Bosch-Verfahren sehr wichtig für die Welternährung ist, kann man dann sagen, dass es sinnvoll wäre, das Düngen zu reduzieren? Oder gibt es noch einen anderen Lösungsweg?
Also meines Erachtens ist nicht zwangsläufig die Lösung, dass man weniger düngt, sondern der große Hebel ist, effizienter zu düngen. Also so, dass möglichst viel von dem Stickstoff im Dünger am Ende auf unserem Teller landet. Weil dafür düngt man ja, damit quasi der Stickstoff, den man düngt, bei uns auf dem Teller landet. Und dazu gibt es weltweite Zahlen, so mal so ganz grob zur Orientierung. Also von dem weltweit eingesetzten Dünger landen in den Pflanzen auf dem Feld nur die Hälfte, nur 50%. Es gibt natürlich Länder, in Deutschland wird diese Zahl wahrscheinlich höher sein, weil professionalisierte Landwirtschaft, aber weltweiter Schnitt nur 50% landet in den Pflanzen, die andere Hälfte landet in der Umwelt und richtet da im Zweifelsfall eben Schäden an, wie Überdüngung von Regionen, Überdüngung von Flüssen, Überdüngung von Meeren, Algenblüten. Ne, wenn man einmal weiß, worauf man achten muss, dann erkennt man die Probleme, die zu viel Stickstoff und zu viel Dünger an ganz vielen Stellen auslöst. Auch zu viel Nitrat im Grundwasser. Also nur 50% landet in den Pflanzen. Und wenn man diese Kette noch weiter denkt, bis zu unserem Teller, dann haben die Vereinten Nationen vor ein paar Jahren eine Zahl veröffentlicht, dass im Schnitt nur ein Fünftel, nur rund 20% des eingesetzten Stickstoffdüngers am Ende auf dem Teller landet. Das heißt, 80% des Stickstoffdüngers ist irgendwo gelandet, wo wir es eigentlich auch gar nicht haben wollten und wo es im Zweifelsfall Schäden angerichtet. Und das heißt, das ist der ganz, ganz große Hebel, wie man dafür sorgen kann, dass man nicht immer, immer, immer mehr Stickstoff mit dem Haber-Bosch-Verfahren herstellt, um immer mehr zu ernten, sondern indem man Ernten sicherstellt, ohne dass man zusätzlich immer mehr Stickstoff aus künstlichen Quellen einsetzt. Ein ganz großer anderer Hebel ist eben auch wieder verstärkt auf Klee- und Gründüngung zu setzen und da die Potenziale besser auszunutzen, die das bietet. Das hat man ja in Deutschland auch gesehen, als aufgrund des Kriegs in der Ukraine auf einmal Gas und infolge dann Stickstoffdünger sehr, sehr teuer geworden ist, dass Landwirte da zum Teil eben auch auf Gründüngung gesetzt haben.
Vorhin hatten Sie ja schon von Neidzoll gesprochen. Wenn wir schon tierische Ausscheidungen verwenden, ist es dann auch möglich, wieder menschliche Ausscheidungen zu verwenden? Oder gibt es da Gesetze, die dagegen sprechen?
Also wir erlauben uns ja einen enormen Luxus als Menschheit, wenn wir auf dem Klo waren, die Wasserspülung benutzen und unsere Ausscheidungen das Klo runterspülen. Weil letztendlich in unseren Ausscheidungen ist ja Stickstoff drin, der vorher mit großem Aufwand, nämlich unter anderem mit Haber-Bosch, aus der Luft geholt wurde. Und dieser Stickstoff, was passiert dann mit dem, wenn wir die Klospülung gedrückt haben? Im besten Fall landet es in der Kläranlage. Dann können wir jetzt denken, ja, ist ja alles super. Naja, also aus energetischer Sicht ist das alles andere als super, weil was passiert in einer Kläranlage? Was ist der Sinn einer Kläranlage, neben vielen anderen Sachen? Sie soll Wasser reinigen. Wie wird Wasser von überschüssigen Stickstoffverbindungen gereinigt? Indem da in den Klärbecken Mikroorganismen so gemanagt werden, dass sie möglichst viel von diesem biologisch gebundenen, chemisch verfügbaren Stickstoff in unseren Ausscheidungen wieder umwandeln in Luftstickstoff. Das heißt, wir haben vorher mehrere Prozent unseres Weltenergiebedarfs dafür aufgewendet, um Ammoniakverbindungen herzustellen, um dann in Kläranlagen das wieder in die Luft zu pusten. Also das macht nicht wirklich viel Sinn. Und es wäre sehr viel sinnvoller, unsere menschlichen Ausscheidungen, gerade auch in Bezug auf Stickstoff, aber auch in Bezug auf Phosphor, besser zu recyceln und wieder zu Dünger zu machen. Da gibt es inzwischen auch wirklich Ansätze. Der Begriff in dem Zusammenhang ist die Sanitärwende. Da gibt es auch gerade BMBF-finanzierte Forschungsprojekte in Deutschland. Zirkulierbar ist ein Projekt, was gerade zu Ende geht und seine Ergebnisse präsentiert im Jahr 2024. Das Problem in Deutschland ist, dass wir aktuell noch rechtliche Hürden haben. Es ist zwar erlaubt, Gülle von Tieren, Klammer auf, die möglicherweise mit Antibiotika behandelt sind oder mit anderen tierischen Medikamenten, aufs Feld zu bringen, aber menschliche Ausscheidungen kann man in Deutschland nicht so ohne weiteres aufs Feld bringen. Klärschlamm in Ansätzen teilweise immer noch, auch immer schwieriger.
Das klingt ja alles nach sehr guten Ansätzen aus der Wissenschaft. Aber gibt es auch etwas, was ich persönlich an meinem Verhalten ändern kann, um Überdüngung vorzubeugen?
Also wir brauchen ja auch deswegen so viel Dünger und müssen so viel ernten, weil immer noch weltweit ziemlich viel Lebensmittel schlecht werden. Also bei uns spricht man davon Lebensmittelverschwendung. Anderswo auf der Welt gibt es Probleme mit Kühlketten und deswegen werden Sachen schlecht, bevor sie dann die Menschen erreichen, die es essen können. Also der ganz große Hebel, den wir haben, um weniger Stickstoffdünger einzusetzen, ist Food Waste zu reduzieren, also Lebensmittelverschwendung. Das passiert ganz viel bei uns in Deutschland im eigenen Haushalt. Also da mal an die eigene Nase fassen, ein bisschen besser geplant einkaufen, damit man nachher nicht den ollen Eisbergsalat, der zu lange im Kühlschrank gewesen ist, dann am Ende doch wegwirft. Das ist ein ganz großer Hebel. Und auch die eigene Ernährung, also weniger tierische Produkte, mehr pflanzliche Produkte essen oder vielleicht sich sogar vegetarisch oder am Ende gar vegan ernähren, wäre aus der Perspektive von Stickstoffdüngung eine echte Maßnahme, weil pflanzliche Produkte sehr viel weniger Stickstoffdüngung in Summe brauchen. Aufgrund der Tatsache, dass da auf dem Weg hin zu unserem Teller sehr viel weniger Stickstoff verloren geht. Das liegt einfach daran, dass wenn man Tiere hat, die Futtermittel brauchen und das Futtermittel wird ja gedüngt. Das heißt, die Verluste von Stickstoff auf dem Weg zu unserem Teller sind bei tierischen Produkten in der Regel deutlich größer als bei pflanzlichen Produkten. Und es gibt da so ein Konzept des Stickstofffußabdrucks. Also wenn man selbst seinen eigenen Stickstofffußabdruck reduzieren will, also wenn man möchte, dass aufgrund seines eigenen Lebenswandels möglichst wenig Stickstoff in der Umwelt landet und dort dann Schäden anrichtet, die uns als Gesellschaft auch ziemlich viel Geld kosten. Auch dazu gibt es Zahlen in der Forschung. dann ist es ein ganz großer Hebel, dass man seine Ernährung auf möglichst wenig tierische Produkte umstellt.
Vielen Dank an Sie beide, Frau Preger und Herr Malerwein. Jetzt habe ich viel zur Geschichte des Düngens gelernt. In den Nachrichten oder in Dokumentationen hört man ja immer wieder, dass viele Orte der Erde ein Problem mit Überdüngung haben. Wie es dazu kam, wird nur verständlich, wenn man auch den historischen Kontext betrachtet. Von Frau Preger habe ich gelernt, dass der Düngerverbrauch schon im 19. Jahrhundert mit der Entdeckung von Guano als Düngemittel anstieg. Da hat sich ein richtiger Hype, sozusagen ein Guano-Goldrausch, entwickelt. Man muss natürlich differenzieren, dass Guano nicht überall gleichermaßen in Massen verwendet wurde, wie mir Herr Malerwein erklärt hat. Das heutige Problem der Überdüngung geht nicht direkt auf den Guano-Hype zurück, sondern auf den sehr starken Düngeranstieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Der ging auf die Entdeckung des Haber-Bosch-Verfahrens, das auch heute noch angewendet wird, zurück. Zum Öffnen des landwirtschaftlichen Kreislaufs durch Import von Dünger kam es aber schon im 19. Jahrhundert, wie Frau Preger mir erklärt hat. Durch den hohen Düngerverbrauch war der starke Anstieg der Weltbevölkerung überhaupt möglich. Ich finde daher, dass das Haber-Bosch-Verfahren eine viel zu unterschätzte und unbekannte Erfindung ist. Durch die starke Nutzung des Düngers aus dem Haber-Bosch-Verfahren haben wir heute auch das Problem, dass zu viel Stickstoff im Boden ist. Daher ist es sinnvoll, sich auf andere Düngemethoden zurückzubesinnen, die in der Vergangenheit vor der Nutzung von Guano und dem Haber-Bosch-Verfahren angewendet wurden. Frau Preger hat da von der Sanitärwende gesprochen und von Gründüngung. Ich finde, dass das sehr interessante Ansätze aus der Landwirtschaft sind, die wir in Zukunft noch viel mehr anwenden sollten. Wir persönlich können aber auch durch weniger Lebensmittelverschwendung oder weniger Fleischkonsum unseren Düngerverbrauch pro Kopf reduzieren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Clio auf die Ohren und erscheint im Rahmen der dritten Staffel gemeinsam mit weiteren Podcasts zur Umweltgeschichte. Hört euch auch gerne die anderen Folgen an, die ihr auf Spotify, Apple Podcast oder YouTube findet. Ihr findet uns auch auf Instagram unter Clio 2.0.